Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 2. Mai von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 32 Minuten.
Auch von mir nochmal einen guten Morgen euch allen hier vor Ort und allen, die das im Moment auch später digital nachverfolgen, mitverfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf eine Entwicklungsgeschichte, eine persönliche Entwicklungsgeschichte. Und es ist etwas komplex geworden und deswegen nehmt euch ein bisschen Geduld und vielleicht ist es auch gut, das eine oder andere nochmal nachzuhören. Die Möglichkeiten haben wir ja. Wenn ihr zu Hause seid, holt euch noch einen Kaffee, es wird ein bisschen länger. Die Möglichkeit haben wir hier noch nicht. Eine Entwicklungsgeschichte. Ich bin nun, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, schon etwas älter und habe schon einen gewissen Weg des Lebens hinter mir. Und da kann ich auch an manchen Stellen merken, wie ich mich verändert habe, was bestimmte biblische Erkenntnisse angeht, wie ich heute manches anders sehe, als ich das vor 10 oder 20 oder 30 Jahren gesehen habe. Und einen dieser Punkte möchte ich heute Morgen mit euch anschauen, nämlich diese Frage, was ist der Mensch? Diese Frage wird uns in Psalm 8 gestellt. Ich lese uns das mal aus Psalm 8, die Verse 5 bis 7 nach der Basisbibel. Was ist der Mensch, fragt der Beter dort Gott, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst, kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone, du schenkst ihm Herrlichkeit und Würde, die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. In diesem kurzen Psalm wird schon mal etwas zusammengefasst, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und diesem Schöpfungsgedanken Gottes, dem wollen wir heute Morgen nachgehen. Wir merken hier schon, Gott hat den Menschen mit einer hohen Herrlichkeit und Würde ausgestattet. Ebenbildlichkeit, das kommt später auch noch mal vor. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, das zu tun, was er tun würde und sollte, die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Wir wollen versuchen, was ist der Mensch, dem nachzugehen. Und wie gesagt, ich will euch mitnehmen auf eine gewisse Entwicklung. Wenn ich das zusammengefasst habe zu Beginn meines Dienstes, schon ein paar Jährchen her, da habe ich das so gesagt. Was ist der Mensch? Der Mensch, das ist ein Mann und eine Frau ein Leben lang, die miteinander ein Leben lang unterwegs sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, hier geht's doch um den Menschen und jetzt redet er hier von Mann und Frau. Das ist durchaus von der Bibel her gedacht. Ich lese uns mal einen Auszug aus 1. Mose 5, 1 bis 2. Als Gott den Menschen erschuf, machte er ihn als sein Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie erschaffen wurden. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, also mit einer ganz Besonderheit, die sonst keine Schöpfung hat, dass wir etwas von Gott abbilden, vielleicht was mit Beziehung zu tun, mit Liebe zu tun. Wenn hier vom Menschen die Rede ist, dann steht da im Original, also im hebräischen Text, Adam. Wir hören ja Adam in der Regel als so eine Art Name, ne, da heißt jemand Adam. Aber die meisten Stellen in der Bibel meint das den Menschen an sich. Es geht gar nicht so sehr um eine bestimmte Person, sondern es geht um den Menschen an sich. Und hier lesen wir, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, sie segnete und ihnen miteinander den Namen Mensch gegeben hat. Also Adam, beide zusammen heißen Adam. Das ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, das mal zu denken. Also Mann und Frau in ihrer Ergänzung, in ihrer Unterschiedlichkeit und oft genug auch in ihrer Gegensätzlichkeit bilden miteinander den Menschen und bilden miteinander das Ebenbild Gottes. Für uns ist das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, der Gedanke, aber es gab sowohl im jüdischen als auch im christlichen Glauben über viele, viele Jahrhunderte den Gedanken, dass nur der Mann eigentlich Gott abbildet und die Frau ist irgendwie so drangehängt, so irgendwie ein Abbild des Mannes. Hier steht das ganz anders. Sie miteinander bilden den Menschen ab. Ein erster Hinweis. Also wenn wir von dem Menschen reden, müssen wir eigentlich von Mann und Frau oder Frau und Mann reden. Und das Zweite ist, dass sie ein Leben lang miteinander unterwegs sind. Kommen wir dazu, als Jesus mal gefragt wird, wie das denn so mit der Ehescheidung sich verhalten sollte, dann antwortet er da sehr eindeutig drauf. In Matthäus 19 zum Beispiel, Verse 4 bis 6, da antwortet Jesus: Wisst ihr nicht, dass der Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat? Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Eindeutiger kann man es nicht sagen, und da geht es noch ein bisschen mehr drumherum, wenn wir das lesen. Also ein Mann und eine Frau bilden eine neue soziologische Einheit. Sie ziehen zu Hause aus, ihrer Ursprungsfamilie würde man das heute sagen, und bilden eine neue familiäre Größe mit ihren Kindern zusammen. Und sind dann aber nicht nur so irgendwie zusammen, sondern sie werden eins. Früher hat man in manchen Eheberatungsbüchern von einer Eheperson gesprochen, die dadurch entsteht. Ob das so richtig ist, da kann man vielleicht Fragezeichen dahinter setzen. Aber es soll ein Leben lang sein. Und die, die irgendwann mal kirchlich geheiratet haben, die haben sich das dann auch versprochen, in der Regel jedenfalls, bis dass der Tod uns scheidet. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Mit diesem kurzen Merksatz habe ich also irgendwann mal gestartet, wenn es darum ging, was ist eigentlich der Mensch. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, das sagt zwar was über die Konstellation und sie sagt was über die Dauer, aber es sagt noch nichts über die Qualität, wie die beiden miteinander unterwegs sind. Mir ist das damals, ist ja schon viele Jahre jetzt, also sogar Jahrzehnte her, aufgefallen, als ich eine Goldhochzeit hatte in der Gemeinde. Und alle, die da waren, hatten den Eindruck, die beiden sind zwar jetzt 50 Jahre zusammen, aber es wäre, glaube ich, für alle besser gewesen, wenn sie sich vor vielen Jahrzehnten getrennt hätten. Also so, wie die miteinander umgegangen sind und wie die sich zwar aufeinander eingeschossen haben, jeder genau wusste, das war nicht schön. Also es gehört noch so ein gewisses Qualitätsmerkmal zu diesem gemeinsamen Weg dazu. Deswegen eine erste Ergänzung, nicht nur ein Leben lang, sondern ein Leben lang in Liebe verbunden. Also dass die Liebe, die Gott uns Menschen schenkt, in diesem Miteinander des Menschen auch sichtbar wird. Jetzt kann man fragen, in Liebe verbunden, ist das nicht so ein bisschen so ein romantischer Touch, den es vielleicht seit ein, zwei Jahrhunderten gibt, aber muss das denn sein bei Ehe? Also oder anders gefragt, steht das denn überhaupt so in der Bibel, dass Eheleute sich lieben sollen oder partnerschaftlich verbundene Leute, die miteinander so unterwegs sind, sich lieben sollen? Wie so oft kann man darauf nur mit einem klaren Jein antworten? Ja und nein. Es steht so ganz genau wörtlich nicht in der Bibel. Ich zeige uns mal zwei Bibelverse zunächst oder einen Bibelausschnitt, wo das drin vorkommt. In Epheser 5, da schreibt der Paulus einiges den Ephesern dazu, wie eine christliche Ehe geführt sein soll und geführt werden soll. Und dann sagt er, in diesem Fall nicht an alle, sondern nur an die Männer: Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann sagt er noch so ein paar andere Sachen und dann fasst er zusammen: Es gilt aber auch für euch, jeder einzelne von euch soll seine Frau in der gleichen Weise lieben wie sich selbst, aber die Frau soll ihren Mann achten. Also wir Männer sind eindeutigst dazu herausgefordert, unsere Frauen zu lieben, mit einem ganz schönen Anspruch, muss man dazu sagen. Also ein bisschen weniger geht's eigentlich nicht, als zu sagen, so wie Christus die Gemeinde, er sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat. Das ist schon eine ziemliche Nummer. Es ist sozusagen der Spezialfall der Nächstenliebe. Also hier wird gesagt, so wie sich selbst, also so wie wir jeden lieben sollen wie uns selbst, ist die Ehe da schon ein Spezialfall davon. Die Frauen lehnen sich innerlich jetzt vielleicht etwas zurück, weil sie sagen, haha, ich soll meinen Mann nur achten. Das kriege ich noch ganz gut hin, aber das mit der Liebe wird jetzt hier nicht so erwartet. Wir merken natürlich, da sind wir auch in einem bestimmten Rollenverständnis von Mann und Frau, was sich hier spiegelt. Dass also die Liebe schon was Besonderes für die damalige Zeit so von den Männern erwartet wird, aber die Frauen sollen die Männer achten. Es steht auch in dem Zusammenhang, sie sollen sich unterordnen. wobei auch drin steht, dass man sich einander unterordnen soll. Das sollte man nicht überlesen, wenn man das so betonen möchte. Aber wir merken, da sind wir in einem gewissen anderen Rollenverständnis, als wir das heute haben. Ich habe da noch ein bisschen rumgesucht und muss jetzt aber allen, die sich innerlich entspannt zurückgelehnt haben, dann doch noch eine Bibelstelle zeigen, nämlich im Titusbrief. Da findet sich Folgendes. Titus gibt auch dort, oder Paulus gibt dem Titus einige Anweisungen, was er anderen sagen kann in der Gemeinde. Und dann steht da, für die älteren Frauen gilt, kommen so ein paar Sachen, sie sollen fähig sein, Gutes zu lehren, dann können sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Da haben wir zumindest schon die indirekte Anweisung. Interessant, es gab wohl schon sowas wie Eheseminare, noch nicht für alle, aber die älteren Frauen haben die jüngeren Frauen an die Seite genommen und haben ihnen so erzählt, wie das so geht mit Ehe und verheiratet sein mit Männern und Kindern. Wahrscheinlich hat das auch mit Aufklärung zu tun gehabt damals, aber da gehört das offensichtlich dazu, auch die Männer zu lieben. Nun sind wir keine Biblizisten, nennt man das. Also Biblizismus heißt, wir suchen so lange einen Bibelvers, der irgendwie das sagt, was wir gerne sagen wollen. Und wenn wir den gefunden haben, dann können wir sagen, haha, die Bibel sagt, da steht's. So gehen wir nicht damit um, sondern wir fragen danach, was ist angemessen für diese Beziehung? Und dass wir einander lieben sollen, in der Gemeinde, als Geschwister, als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, das steht nun mehr als einmal sogar recht zahlreich im Neuen Testament. Und das fängt bei Jesus an. In Johannes 15, Vers 12 sagt er, das ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und wenn das eine allgemeine Anweisung an alle ist, dann gilt das umso mehr für diese ganz, ganz intensive persönliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Also eine erste Erweiterung, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang in Liebe verbunden. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist schon nicht schlecht. Also soweit war ich bis vor ein paar Jahren und dann habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht alles sein. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Das ist doch sehr individualistisch. Das ist ein bisschen so wie in den romantischen Filmen und Romanen, die man, wenn sie sich gefunden haben, dann sind sie glücklich, können sie auf eine einsame Insel ziehen und dann für den Rest ihres Lebens sich in dieser Weise begegnen, so das wäre das. Es fehlt noch ein bisschen so der Auftrag oder etwas, wozu eigentlich soll diese Beziehung sein. Und da wollen wir uns mal den klassischen Text zu diesem Thema anschauen, nämlich im 1. Mose, in der ersten Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, 27 bis 28. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das hatten wir gerade schon mal ein paar Kapitel später schon mal gehört. Also Gott schuf den Menschen, ihn als Ebenbild, und dann schwenkt er um, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann kommt hier der Auftrag. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also diese Beziehung, der Mensch an sich hat einen Auftrag bekommen, einen doppelten Auftrag. Einerseits fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und dann die Erde zu bevölkern und sie in Besitz zu nehmen. Das ist schon die etwas abgebilderte Übersetzung, untertan machen stand da mal. Das haben wir nun reichlich geschafft, deswegen würde ich die Ergänzung etwas abgemildert oder etwas heutzutage benannt nennen. Also ein Mann und eine Frau ein Leben lang in Liebe verbunden, um mindestens 3 Kinder zu bekommen und die Schöpfung zu bewahren. Ich habe lange überlegt, ob ich die 3 da reinnehme oder nicht, aber rein vom Text her muss man das. Wer nur 2 Kinder bekommen hat, hat sich noch nicht vermehrt. Der hat nur für den Bestand gesorgt. Also mindestens 3 Kinder. Jetzt können alle mal nachrechnen, überlegen, Moment, wie war das bei uns? Und die Schöpfung bewahren. Also wir sind reichlich dabei, die Schöpfung uns untertan gemacht zu haben, sie auszubeuten. Jetzt ist es dran, sie deutlich zu bewahren und auch für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Also so will ich diesen Versuch, von der Bibel her zu beschreiben, was der Schöpfungsgedanke Gottes ist, versuchen, in einen Satz halbwegs zu fassen. Sicherlich kann man den anders auch noch fassen und man kann über viele einzelne Punkte durchaus diskutieren. Vielleicht geht es dir beim Zuhören so, dass du sagst, an manchen Stellen regt sich so ein Widerspruch. Sagst du, ja, so kann man das doch nicht sagen, also so würde ich das aber nicht sehen und sagen. Vielleicht schlägt bei manchen Stellen auch dein schlechtes Gewissen oder überhaupt dein Gewissen. Dass du sagst, ja, wäre schön, würde ich auch gerne. Vielleicht macht sich auch an manchen Stellen eine große Traurigkeit breit, weil du merkst, das hat bei mir nicht geklappt. Das wäre auch so mein Gedanke gewesen. Wollen wir das mal miteinander durchgehen? Weil ich glaube, dass es nicht nur an manchen Stellen uns geht, sondern wir alle da miteinander in einem Boot sind. Wenn wir die Schöpfung bewahren wollen, dann ist egal, wie wir hier sitzen, da sind wir alle komplett Versager. Allein, weil wir im Westen leben, überdehnen wir das, was die Schöpfung für uns vorgesehen hat. Man sagt ungefähr, dass im Westen 2/3 mehr Ressourcen verbraucht werden, als uns eigentlich zustehen. Also wenn wir da anfangen wollen, sind wir alle im gleichen Boot. Da könnten wir nicht nur mehr tun, wir können es eigentlich gar nicht, dass wir es schaffen würden. Also so wichtig es ist, dass wir Ökostrom haben und dass wir auf ökologische Ernährung und sonst was alles achten, vielleicht uns ein Elektroauto kaufen, keine Ahnung, was man alles machen kann. Es nützt nichts, wir verbrauchen zu viel. Und umso wichtiger, dass es da konkrete Schritte gegangen werden, dass tatsächlich etwas in der Richtung passiert. Also da sind wir schon mal alle in einem Boot. Das können wir alle gar nicht gelassen lesen. Da sind wir miteinander. Vielleicht ist dein Gewissen oder dein, wurdest du angesprochen bei den Sachen mit den 3 Kindern. Du sagst, ja, wir haben nur 2 oder wir haben 4. Je nachdem, man zählt ja mal schnell nach. Und du sagst dir, okay, aber das ist für mich in Ordnung. Oder vielleicht ist es auch eine große Last. Mag auch manche geben, die sagen, ja, wir hätten auch gerne 1, 2, 3, 4, 5 Kinder gehabt, aber das war beim ersten, hat es noch nicht mal funktioniert und es ging nicht. Also es ist ja solche Punkte, wenn man sie auflistet und so rein mathematisch mal durchzählt, da passiert ja ganz viel mit uns, dass wir da angesprochen werden, merken, ja, wollen war da, es hat nicht funktioniert, es wäre nicht, oder es hat funktioniert. Und dann haben wir so manche Sorgen, die wir sonst nicht hätten. Also es ist sehr zwiespältig, mit solchen mathematischen Größen zu leben. Es gehört aber grundsätzlich dazu, dass Mann und Frau, wenn sie Mensch im Sinne Gottes sind, sagen, okay, Kinder sind ein Faktor. Also wer nur Ahnung, da hätte ich dann zumindest meine Frage, die ich da an der Stelle stellen würde. Mindestens 3 Kinder. In Liebe verbunden. Das ist ja nun mal wieder so ein Ding. Ich rede jetzt hier nicht von einem Verliebtsein, was einem sehr schnell, sehr früh sicherlich auch gut gelungen ist, sondern wie können wir denn in einer langjährigen, und so spreche ich uns im Moment an, in einer langjährigen Beziehung, Liebe Gottes leben. Wie geht das denn manches Mal? Können wir das überhaupt leben oder haben wir uns nur aufeinander eingestellt, so arrangiert irgendwie, dass man weiß, wie der andere tickt und wie man sich ergänzt und dann läuft das. Und das ist gar nicht mal schlecht. Wie ist das eigentlich, dass wir einander lieben, sogar mit der Liebe Gottes lieben? Ich war heute Morgen versucht, meiner Frau zu sagen, ich liebe dich, aber dann hätte sie sich gewundert. Aber wann haben wir uns das letzte Mal gesagt? Ich werde das dann noch mal üben. Wäre nicht schlecht gewesen. Vielleicht ist das bei dir aber ganz anders. Wenn du die Augen aufmachst und so halbwegs wach bist, dann ist das Erste, was du deinem Mann oder deiner Frau sagst. Aber manchmal fällt uns das ja schwer. So je länger, je mehr. Uns das zu sagen und da das deutlich zu machen. Aber es ist ein Qualitätsmerkmal einer langjährigen Beziehung. Und ich glaube, auch da sind wir alle in einem Boot zu sagen, ja, da ist immer noch viel Luft nach oben. Ein Leben in Liebe verbunden, ein Leben lang. Vielleicht, und ich sehe manche, die sagen, ja, das hätte ich auch gerne gehabt, aber es hat nicht sein sollen. Wir haben uns das wohl versprochen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. da war dann doch eine Scheidung irgendwann oder die Beziehung ist in die Brüche gegangen, obwohl wir so gut gestartet sind und so gute Vorstellungen hatten. Aber es war nicht. Und das belastet, das lässt einen nicht los. Also das mit dem ein Leben lang ist gar nicht so einfach umzusetzen. Früher war das sogar einfacher. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Früher waren die Rahmenbedingungen für eine lange Ehe viel einfacher, weil die gesellschaftlichen Maßstäbe entsprechend waren. Man kann darüber klagen, wie die Rollenbilder waren und alles Mögliche. Heute ist es unsere Gesellschaft äußerst schwierig dazu. Der Arbeitgeber in der Regel erwartet eine hohe Flexibilität. Die ist nicht immer familien- und ehefreundlich. Und es gibt viele andere Dinge, die da hineinspielen. Also die Herausforderung, heutzutage ein Leben lang miteinander unterwegs zu bleiben, ist doch ja eine wesentlich größere als noch bei unseren Großeltern wahrscheinlich. Ein Leben lang, wie geht es uns damit? Und dann kommen wir zu dem Grundlegenden, was einen Menschen nach Gottes Schöpfungsgedanken ausmacht, ein Mann, eine Frau. Einmal ist natürlich eins hier eine Rolle, spielt da eine Rolle, die Mehrehe, die es zu Anfang ja gegeben hat, Abraham und Co., die hat sich im Laufe der Zeit auch in Israel verflüchtigt, sodass man spätestens ab dem babylonischen Exil davon ausgeht, dass die Ein-Ehe die Regel war. Bis heute ist das zumindest in unserem Land nicht anders. Ein Mann, mehrere Frauen ist offiziell nicht erlaubt und eine Frau, mehrere Männer, das hat es in der Geschichte nur vielleicht ganz ausnahmsweise mal gegeben. Also so könnte man das schon mal ein bisschen 1:1. Vielleicht sagst du aber an dieser Stelle, schön wär's ja. Also wieder so ein Schmerzpunkt. Ich hätte auch gern den Mann fürs Leben gefunden oder die Frau fürs Leben gefunden. Aber ich bin alleine unterwegs. Das jetzt nicht nur, weil mein Ehepartner schon verstorben ist, sondern mein Leben lang. Und ich kenne manche Singles und wir haben ja auch etliche in unserer Gemeinde. Und in der Regel ist das keine gewählte Lebensform, dass man sagt, ja, das wollte ich schon immer. Sondern es ist in der Regel eine manchmal auch eine Not. Und das ist, ja, kann man nur so nennen und sagen und thematisieren. Ich hätte das auch gern gehabt, so eine Beziehung. Wenn ein Mann, eine Frau Gottes Ebenbildlichkeit abstimmen, dann kann man natürlich auch sagen, Jesus hat das auch nicht umgesetzt. Also der ist auch alleine geblieben. Also das wäre schon mal so ein Fragezeichen, was man dahinter setzen kann. Aber wir müssen heutzutage weiter fragen. Wir müssen nicht nur sagen, dass manche alleine bleiben und das nicht abbilden können, sondern wie ist das mit einem Mann und einem Mann? Die Frage müssen wir auch stellen. Wie ist das heutzutage? Ist das wirklich so, dass das Abbild eine Frau, eine Frau? Wir müssen die Frage stellen, wie wir die Antwort darauf liefern, das ist spannend, da müssen wir im Gespräch sein. Aber die Frage müssen wir stellen, weil es heute nicht mehr selbstverständlich ist, die Antwort so zu liefern. Und es geht ja noch weiter, wenn wir hier von einer Schöpfungsordnung reden, dann gibt es Menschen, die nicht Mann oder Frau sind. Da können wir so lange drüber diskutieren, wie wir wollen. Das ist so. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viel das sind. In Deutschland wohl im Jahr vielleicht 2.000, 3.000 Menschen oder so, von denen man das sagen könnte, die das zumindest amtlich so angeben, dass sie eben dieses D ankreuzen. Wenn wir irgendwelche Papiere ausfüllen müssen, können wir ja M, W oder D machen. Die gibt es. Das sind Menschen, die geboren werden, Transgender-Menschen, die nicht, wo man nicht sagen kann, sind sie männlich oder weiblich. Früher wurde das dann mit einer Operation geregelt, das ist mittlerweile, Gott sei Dank muss man sagen, verboten. Aber das gehört dazu. Da stehen wir vor einem Rätsel. Es ist Schöpfungsordnung Gottes, aber es gibt Menschen, für die das nicht zutrifft. Vielleicht fallen dir noch ganz andere Dinge ein, wenn du oder sind dir persönlich auch aufgefallen, als du diese Definition hier gelesen hast oder diesen Merksatz. Ich glaube, wir sind alle in einem Boot. Niemand von uns ist so Mensch und lebt schöpfungsgemäß, wie Gott es sich gedacht hat. Das ist Gottes guter Gedanke über den Menschen, aber niemand von uns kann von sich sagen, jo, alles klar, lebe ich, klappt, da bin ich völlig komfort mit dem, was Gott sich mit meinem Leben gedacht hat. Nein, da gibt es genug Punkte. Und nun gibt es manche Menschen, die an dieser Stelle sagen, ja, dafür gibt es einen Grund, dass das nicht so funktioniert. Und da wird dann der Sündenfall als Generalschlüssel für alle Abweichungen hervorgeholt von der guten Schöpfungsordnung Gottes. Wird gesagt, das hat mit dem Sündenfall zu tun, der ja am Anfang der Bibel, auch wenn er dort so nicht genannt wird im zweiten Schöpfungsbericht, wo der Mensch Gottes Geboten ungehorsam geworden ist. Und daran liegt das alles. Kann man machen, trifft auch oft genug zu. Vieles, gerade wenn es um die Beziehung zu Gott geht, von dem wir uns getrennt haben, mit dem wir nicht leben an vielen Stellen, dem wir immer wieder uns nicht anvertrauen. Und wenn es um Beziehung untereinander geht, das hat viel mit Schuld zu tun. Gerade die, die ein Leben lang miteinander unterwegs sind, wissen, was Schuld bedeutet in Beziehungen. Gar keine Frage. Es hat damit zu tun. Und es hat auch mit einer Grundverfallenheit des Menschen von Gott zu tun. Aber das als Generalschlüssel zu nehmen, sozusagen als Flaschenhals, durch das alles muss, und dann sozusagen eine Erklärung gefunden zu haben, das funktioniert nicht. Das stimmt auch nicht. Interessanterweise stimmt das auch biblisch nicht. Also wenn wir die Bibel lesen, kommt der Sündenfall als Erklärung für alles, kommt bei Paulus vor, wenn es um Rechtfertigung geht, dann spricht er vom alten Adam und vom neuen Adam. Aber es gibt viele Stellen, da spielt das gar keine Rolle. Da geht es um den Mensch, der die Verantwortung für sein Leben übernehmen soll. Also so wahr das ist und so richtig das ist, dass Sünde, also im Sinne von schuldig werden Gott gegenüber und untereinander immer wieder eine Rolle spielt. Aber zu sagen, das ist die Erklärung für alles, funktioniert nicht. Also ich nehme mal als Beispiel, weil das so, ja, wenn man sagen, so eindrücklich ist. Jemand, der nicht weiß, ob er Mann, ob Frau sein kann, soll ich sagen, ja, was bist du für ein Sünder oder was? Jesus wird das ja einmal gefragt, interessanterweise, als es um die Behinderung eines Menschen geht, wo dann ihr gefragt wird, wer hat denn nur gesündigt? Er selbst, seine Eltern, weil er von Geburt an da was hat. Und Jesus sagt, hier geht's überhaupt nicht um Sünde. Hier geht's um ganz andere Dinge. Und ich denke, das sollten wir auch in manchen Fragen uns bewusst machen. Gerade wenn es um Identität von uns Menschen geht, also ob wir uns als Mann oder als Frau fühlen und sind oder was ganz anderes, damit Sünde daherzukommen, das ist sehr, sehr schwierig, weil es uns so tief trifft. Wenn mir einer sagt, du bist falsch, wie du dich fühlst, dann muss ich schon ein gutes Rückgrat haben, um zu sagen, das stecke ich jetzt mal so weg. Sondern das ist ein Punkt, wo auch gerade wir als Christen uns, denke ich, an vielen Menschen versündigt haben. Wo wir ihnen einfach gesagt haben, du bist falsch, du passt nicht. Also, was machen wir damit? Also das mit dem Sündenfall ist richtig, Schuld kommt überall vor und Vergebung ist nötig, gar keine Frage, aber das als Generalschlüssel zu nehmen, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen damit klarkommen, dass es Dinge gibt, die sind, wie sie sind. Da hat was mit Schuld zu tun, das hat aber auch was mit dem zu tun, wie das Leben ist. Also sicherlich, wenn zwei merken, wir können nicht mehr miteinander, dann hat das mit Schuld und mit Unvermögen und allem Möglichen zu tun. Aber das als den, wenn man sagen, als Grundaussage unter allem zu nehmen, das trifft nicht. Da muss man sagen, okay, es gibt Vergebung, es gibt Erneuerung, es gibt auch noch zweite Wege. Ich würde es anders sagen und damit komme ich dann doch zum Schluss. Als Paulus darüber nachdenkt, was er in seinem Leben alles verkehrt gemacht hat, bevor er Christus gefunden ist, dann fasst er das so zusammen, dass er sagt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. 1. Korinther 15, Vers 10. Ich bin aus Gnade das, was ich bin. Und das ist auch gut. Also ich habe jetzt vieles gesagt, was nicht funktioniert in dieser Definition. Das war jetzt so ein starker Punkt an der Stelle. Wir könnten auch genauso gut miteinander zusammentragen, uns an dem freuen, was in unseren Beziehungen gelingt. Und wo wir sagen, ja, das ist schön, da bin ich dankbar dafür, dass ich mein Leben lang zusammen sein konnte oder alles Mögliche. Also das festzustellen aus Dankbarkeit, es ist Gnade Gottes in meinem Leben, die sich darin wiederfinden lässt. Dass es Gnade Gottes ist, das macht mich weich gegenüber anderen, wo es an anderen Stellen nicht funktioniert. Also wer die Gnade Gottes in seinem Leben nicht wahrnimmt und an der Stelle an sich heranlässt, der wird schnell zum Richter und zum Urteilenden anderen gegenüber. Dann kann man sagen, schau an, bei dem oder bei der hat das nicht funktioniert. Bei mir schon. Aber wenn ich aus der Gnade Gottes lebe, dann merke ich, dass ich dankbar sein kann für das, was Gott in meinem Leben ermöglicht hat, was ich überhaupt nicht verdient habe. Und diese Gnade soll dann, die Gott mir erwiesen hat, die soll dann Wirkung haben, indem ich auch gnädig und liebevoll und mit weitem Herzen mit anderen umgehen kann. Indem ich also nicht aus der Haltung, ich weiß, was richtig und falsch ist, jedem begegnen muss, sondern ich kann sagen, ja, danke Jesus, was du an meinem Leben ermöglicht hast, und ich kann deswegen mit anderen mitgehen, die an anderen Stellen straucheln und nicht klarkommen. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Und dazu möchte ich uns herzlich einladen, dass wir uns dankbar an das erinnern, was und wahrnehmen, einander auch wahrnehmen. Ich sehe hier manche, die sitzen und zu zweit unterwegs sind, was Gott in unserem Leben ermöglicht hat. Diese Gnade feiern können, aber dann auch gnädig miteinander umgehen und einander tragen und mittragen, wo das nicht so geht. Und auch gnädig mit sich selber zu werden, wenn man wieder an manchen Stellen hängen bleibt, an die man schon seit 30 Jahren hängen bleibt und merkt, meine Frau nervt mich an manchen Stellen immer noch, obwohl ich genau weiß, wie das ist. Und andersrum ist das nicht so. Aber so rum ist das. Nein, natürlich nicht. Ich möchte uns einladen, die Gnade Gottes wahrzunehmen und mit dieser Weite miteinander umzugehen und so einander zu tragen, zu begleiten, zu ermutigen auch dazu. Also ich möchte jeden ermutigen, gerade wenn junge Menschen unterwegs sind, sich an dieser Schöpfungsgedanken Gottes zu orientieren. Das ist gar keine Frage. Ich will auch dazu einladen und ermutigen, weil ich überzeugt bin, dass es gut ist. Aber wir müssen auch mit all dem umgehen, wo es nicht so ist. Und das nicht immer nur unter dem Punkt Sünde zu sehen und sagen, da weiß ich warum, sondern das mitzugehen. Dazu möchte ich uns einladen. Gott segne uns dazu. Amen.